Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch auch ganz herzlich im neuen Jahr. Ich darf gleich den Auftakt machen bei euch mit einer Predigt in diesem Jahr über die Jahreslosung. Ich freue mich mal wieder hier zu sein bei euch. Ich habe euch als Einstieg mal so in die Predigt drei Bilder mitgebracht aus alter Zeit. Ne? Altes Kohlebügeleisen, ein Plattenspieler und ein Wählscheibentelefon. Ich habe erst mal überlegt, ob ich das vielleicht mit Geräuschen machen soll, ob ihr das vielleicht erkennt oder so. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Für die ältere Generation ist das sicher kein Problem, die kennen das alle. Die anderen, die schmunzeln vielleicht nur, kennt man noch irgendwie. Für uns war das damals ein technologischer Fortschritt. Heute, naja, ist das eher ein bisschen Nostalgie. Ich bin als Kind in Afrika groß geworden, da kenne ich noch das Kohlebügeleisen von Afrika, da hatte man das ganz normal, da wurden immer die Kohlen eingefüllt und dann wurde damit gemacht. Ich kannte ja nichts anderes, das war für mich damals Alltag. Also ich habe nicht gebügelt, aber ich habe das mitbekommen. Genau. Der Schallplattenspieler, der ist ja zuerst durch die Kassette ersetzt worden, danach gab es die CDs und dann den MP3-Player, dann den iPod und heute, was ist heute Standard? Spotify, ne, zum Beispiel. Dann das Telefon mit den Wählscheiben. Die sind so in den 80er Jahren aus unseren Wohnzimmern verschwunden. Dann ist zuerst das Tastentelefon gekommen. Dann warst du so mit der Steckdose noch verbunden mit einem endlos langen Kabel, ne, kenne ich noch, dass man dann auch in den Flur gehen konnte damit und so. Und dann irgendwann ist das erste Mobiltelefon gekommen mit so einer riesen Antenne. Hätte man jemand mit der schlagen können. Und jetzt ist das nur noch so ein kleines Smartphone in unserer Tasche immer mit dabei. Und, ist das besser jetzt? Ich glaube schon, da müssen wir uns gar nicht drüber diskutieren. Nicht Gott, sondern dem technischen Fortschritt sei Dank. Jetzt haben wir Glasfaser-Internet, jetzt haben wir mobile Daten, sensationell, ganz viele Dinge. Damals war das aber für uns revolutionär gewesen, oder? Das hat uns damals fasziniert und so, und heute schmunzeln wir nur noch darüber. Und der ein oder andere hat vielleicht bei den Bildern nostalgische Gefühle entwickelt. Aber warum denken wir eigentlich nicht mehr so wehmütig, so voller Sehnsucht zurück an das Alte von früher, an die Dinge, früher war alles besser oder so? Ist ja heute vorbei. Warum nicht? Weil das Neue von heute so viel besser, so viel bequemer, schneller und komfortabler ist. Und diese alten Sachen von früher heute für uns in unserem Alltag schlicht und einfach unbrauchbar sind, oder? Und genau hier möchte ich einsteigen beim heutigen Predigtthema, denn es geht um die Jahreslosung. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ich finde, das klingt richtig gut. Vielleicht bist du gerade in so einer schwierigen Situation und denkst dir, dieser Bibelvers ist doch mal ermutigend, ne? Weil er verspricht mir, dass im neuen Jahr jetzt irgendwie alles neu wird. Vielleicht ist es auch so, dass im Jahr 26 auch etwas Neues für dich beginnen wird oder dass es Dinge gibt, wo du dich selber auch verändern willst, auch nochmal ganz neue Dinge ausprobieren willst. Aber wenn wir uns mit diesem Text heute mal von der Jahreslosung hier beschäftigen, dann geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Frage, was 2026 für dich und mich neu und anders wird, sondern diese Bibelstelle, die steht in einem ganz anderen Zusammenhang in der Bibel. Diese Jahreslosung kommt aus dem Buch der Offenbarung und im Kapitel 21, wo unsere Jahreslosung steht, da schaut Johannes, der Schreiber von der Offenbarung, nicht auf das Jahr 26, sondern er blickt auf das Ende der Welt. Und deshalb wagen wir uns in der Predigt heute zu einem Blick auf dieses Neue, etwas, was vollkommen neu ist. Und zwar das, was Gott machen wird. Es geht um die neue Schöpfung, es geht um die neue Erde und den neuen Himmel. Seine neue Schöpfung, wo wir mal irgendwann mit unserem neuen Auferstehungsleib drauf wohnen dürfen. Und dieses Neue, das wird so fantastisch anders sein und es wird so fantastisch besser sein als das Alte, was du hier auf der Erde schon kennst. Schon der Prophet Jesaja im Alten Testament hat das mal so ausgedrückt. So spricht der Herr, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken und niemand wird sich danach zurücksehnen. Freut euch vielmehr, freut euch für immer und ewig an dem, was ich schaffe und zustande bringen werde. Und deshalb möchte ich euch jetzt diesen Predigttext vorlesen, also ein paar Verse mehr drumherum, aus Offenbarung 21, Kapitel das Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Das ist ein sehr gehaltvoller Text. Da steht: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Seit der Schöpfung der ersten Erde und bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott die neue Erde macht, so wie es Johannes jetzt hier in der Offenbarung gezeigt bekommt, sind der Himmel und die Erde auseinandergerissen. Der Psalmist sagt das im Psalm 115, Vers 16 so: Der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Also Gott wohnt im Himmel, nicht auf dieser Erde. Du und ich, wir wohnen hier auf dieser Erde, nicht im Himmel. Und darum ist meine Realität die, dass mein Alltag hier auch nicht der Himmel auf Erden ist. Weder in meinen Beziehungen noch in meiner Familie, nicht einmal in meiner Gemeinde, wenn das ja auch vielleicht sogar so ein Vorgeschmack auf den Himmel sein sollte. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich meine, wenn du heute nach Hause gehst, in der nächsten Woche wirst du vielleicht erleben, dass nicht alles der Himmel auf Erden ist. Du erlebst erschütternde Dinge, die du in den Nachrichten liest. Du merkst das in deinen Beziehungen, an Misstönen, an Missverständnissen, wenn Streit da ist. Du merkst, wenn du an deinem Körper runterschaust, der erkrankt. Und da sind manchmal auch Schmerzen da. Wir merken aber auch unser eigenes Versagen. Wir merken es an Schuld. Und wenn wir an die Schöpfung schauen, dann sehen wir die vielen Naturkatastrophen, Erdbeben, Kriege, alles Mögliche, was da ist. Jeden Tag von unserem Erleben erleben wir das, dass wir in einem noch nicht wiederhergestellten Körper sind, in einer noch nicht wiederhergestellten Erde, und auch unsere Beziehungen sind noch nicht wiederhergestellt. Der Mensch ist noch getrennt von Gott. Und hier in Offenbarung 12, Vers 1, da heißt es: Da verheißt Gott uns aber eine Zukunft, in der der Himmel und die Erde nicht mehr voneinander getrennt sind, sondern wo die Trennung aufgehoben ist. Und damit auch die Trennung von Gott zu uns Menschen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Merkst du was? Im Blick auf die Erde, da ist die Bibel sehr pessimistisch. Also diese Erde hier wird vergehen. Die Erde hat ein Ablaufdatum. Und daran wird keine Friedenskonferenz, keine Klimakonferenz oder irgendeine Anstrengung von dir oder mir irgendwas ändern können. Verstehst du? Nicht wir ändern den Planeten. Gott rettet seine Schöpfung, beziehungsweise er hat das schon gemacht. Aber auf Hoffnung hin. Also im Römerbrief Kapitel 8 können wir das nachlesen. Weil Jesus hat am Kreuz von Golgatha ja nicht einfach nur uns Menschen mit dem Vater im Himmel versöhnt und gerettet, uns gerettet. Was wir manchmal vergessen ist, dass das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha viel größer ist, viel umfassender, als dass es nur auf dich und mich beschränkt wäre. Wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 17 zum Beispiel, ein ganz bekannter Vers, da heißt es: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und hier steht in einem einzigen Vers, wo es um die Erlösung, um diese Heilstat von Jesus Christus geht, dreimal das Wort Kosmos. Und wir müssen nicht Griechisch verstehen, um zu wissen, was dieses Wort Kosmos bedeutet. Nicht du oder ich sind der Kosmos. Nein, der ist viel größer. Kosmos bedeutet Schöpfung, Natur, das ganze Weltall. Und die Schöpfung weiß das. Seit Golgatha weiß die Schöpfung mit dir und mir zusammen, dass wir mal von der Sünde erlöst werden. Das steht in der Bibel. Wir lesen davon, dass sie seufzt und dass sie stöhnt und dass sie sich nach der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes sehnt. Kann man im Römerbrief nachlesen, übrigens in Kapitel 8, ein ganz tolles Kapitel. Die biblische Sicht auf die Zukunft, die ist zutiefst optimistisch und hoffnungsvoll. Denn da steht, dass die beste Version von unserer Erde nicht hinter uns liegt, sondern dass sie vor uns liegt. Und diese neue Erde, wie Gott sie machen wird, die wird dich umhauen. Das wird die erlöste Erde sein. Aus der Sicht von Gott liegt das Beste niemals hinter dir. Es liegt immer vor dir. Also jetzt, was wird denn an dieser neuen Erde so viel besser sein? Was wird dich umhauen? Was wird das Neue sein? Und das lesen wir dann in den Versen 2 und 3. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Weißt du, manchmal denken wir Christen Folgendes: Die neue Schöpfung, zuerst ist alles perfekt gewesen und dann kam das Drama mit dem Sündenfall und dann entwickelt sich vieles und wir machen einen Riesenbogen und am Schluss sind wir dann wieder zurück im Garten Eden. Denken wir manchmal. Aber Gottes Heilsgeschichte, die ist niemals ein Zurück, sondern wir kommen heraus aus einem Garten und wir bewegen uns immer mehr auf eine Stadt zu. Eine Stadt, die von oben aus dem Himmel auf die Erde kommt, als Zeichen dafür, dass Himmel und Erde zusammenkommen und dass Gott zu uns Menschen kommt. Kann man sich schwer vorstellen, aber ist so. Diese Trennung wird aufgehoben und in dieser Stadt, da wird Gott eben für alle Menschen sichtbar, hörbar, fühlbar. Er wird mitten unter uns sein, er wird einfach ganz real sein. Hey, und das war doch im Garten Eden anders, oder? Da ist der Gott im Himmel, so am Nachmittag, wenn es ein bisschen kühler geworden ist, da ist er herabgekommen und hat mit Adam und Eva vielleicht einen Spaziergang gemacht, so eine Stunde oder so, und dann ist er wieder in den Himmel raufgegangen. Der hat nicht in dem Garten gewohnt. Hey, ich möchte nicht zurück in den Garten. Ich möchte in diese Stadt, in diese neue Stadt, weil dort ist Jesus Christus immer präsent, Tag und Nacht. Immer und ewig ist er dann bei uns. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Dass Gott immer bei uns ist. Da geht es um diese echte Beziehung, die wir haben zu Jesus, zu Gott. Diesen Kontakt, diese Verbindung zu diesem Gott, der uns so unglaublich liebt. Und darum möchte ich in diese Stadt und ich hoffe, du auch. Epheser 1, Vers 10 beschreibt die endgültige Aufhebung von dieser Trennung so: Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles unter der Vollmacht von Gott zu vereinen. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Darauf steuern wir zu und nach dem sehne ich mich. Die neue Erde, auf der alles mit unserem Herrn Jesus vereint ist. Himmel und Erde, Gott und Mensch und die Schöpfung und alles in vollkommener Harmonie, im Frieden zusammenleben, das ist doch was Tolles. Und das führt mich dann jetzt zum Vers 4. Da wird nämlich beschrieben, was alles uns auf der neuen Erde erwarten wird, wie das sein wird, wenn diese Trennung aufgehoben ist und wenn Jesus Christus dort regieren wird. Und das kann ich dir sagen, das wird dann wirklich der Himmel auf Erden sein. Das wird wirklich der Himmel auf Erden sein. Keine Schmerzen, keine Angst, kein Leid, kein Tod mehr. Gott selber wird uns die Tränen abwischen. Stell dir das mal vor, Gott wischt unsere Tränen ab. Hat mal jemand gefragt: Ja, warum muss denn Gott noch unsere Tränen abwischen, wenn es doch im Himmel gar nichts mehr gibt, worüber wir weinen könnten? Gute Frage. Stellt ruhig solche Fragen. Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du als Kind deinen Papa oder deine Mama mal verloren hast? Haben die meisten von uns sicher schon mal erlebt, in einem Einkaufszentrum, auf einer Raststätte vielleicht oder in einem Park, in einem Zug. Kannst du dich an diesen Moment erinnern? Diese Panik, diese Angst, das Gefühl von purer Verzweiflung, die dann in dem Moment aufgestiegen ist. Weißt du, ein Stück weit gleicht unser Leben auf dieser sündengeplagten Erde diesem verlorenen, verzweifelten und verängstigten Kind, was du in dem Moment gewesen bist. Und wenn ein Kind seine Eltern wiederfindet und es weinend und schluchzend in die Arme von der Mama oder vom Daddy rennt, was machen wir dann als Papa und Mama? Natürlich, wir nehmen unser Kind auf den Schoß, in den Arm, wir drücken es ganz fest an uns, wir trocknen ihm die Tränen ab und sagen, hey, mein liebes Kind, es ist alles gut. Du hast es geschafft, ich bin da, hab keine Angst. In dem Moment, wo du dein Kind auf dem Schoß hast, werden vielleicht immer noch Tränen runterlaufen, es wird vielleicht immer noch zittern und schluchzen von dem schlimmen Schrecken, was es vorher gerade erlebt hat. Und weißt du, das ist für mich so dieses Bild von dem Moment, wo du bei Gott ankommst. Nach all dem Schrecken, nach all dem Schmerz, nach all dem Schwierigen, was du auf der alten Erde erlebt hast. Da wird dich dein Daddy in die Arme nehmen, er wird dich auf seinen Schoß setzen und dir die Tränen abputzen. Und du wirst vielleicht immer noch zittern von dem Schwierigen, was du erlebt hast. Aber er wird dir zusprechen, mein liebes Kind, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, es ist alles gut, du bist angekommen, ich bin da, hab keine Angst. Du bist zu Hause und hier ist wirklich alles anders, hier ist alles neu. Ihr Lieben, das ist die reale Gegenwart Gottes, die uns alles Schwere von dieser Welt hier vergessen lässt. Und es ist die unmittelbare, erfüllende Gemeinschaft mit Gott und das viel Bessere, das überwältigende Neue, was diese neue Schöpfung ausmacht. Nichts, aber auch gar nichts ist wichtiger als diese Realität von der Gegenwart Gottes. Und diese Realität, die wird ganz sicher so eintreffen, dass Gott dem Johannes, dem Apostel, der nachdem Gott das alles ihm gesagt hat, stand er wahrscheinlich nur noch mit offenem Mund da und hat seine Feder und seine Pergamentrolle vergessen und Gott sagt zu ihm, du Johannes, nicht nur gucken, auch schreiben. Schreib das alles auf, weil es wahrhaftig ist und wahr. Das wird ganz sicher so eintreffen. Schreib diese Dinge auf, weil das, was du hier siehst, das soll ihnen Mut machen, deinen Geschwistern im Glauben, auch denen 2026 in Wuppertal. Das soll ihnen Hoffnung geben, das soll ihnen eine Perspektive geben und ein Ansporn sein. Das soll ihnen eine Vorfreude wecken auf das, was ich alles für sie vorbereitet habe. Und wenn das stimmt, was der Apostel Johannes hier in diesen 5 Versen aufgeschrieben hat, dann liegt der beste Tag von unserem Leben auf keinen Fall hinter uns, sondern er liegt vor uns. Vielleicht macht das gerade denen Mut, denen unter uns, um nochmal auf diesen Vers 4 zurückzukommen, die täglich auf dieser alten Erde unter Schmerzen und Krankheiten, Nöten und Ängsten leiden, physisch, psychisch, seelisch. Auf dieser alten Erde wird nicht jede Krankheit geheilt, nicht jeder Schmerz vergeht, auch wenn wir viel beten, auch wenn wir beten, dass Gott eingreift. Manchmal können wir es nicht verstehen, aber solange Himmel und Erde getrennt sind, solange ist auch der Schmerz, Leid und Trauer noch Teil von unserer gefallenen Schöpfung. Und weißt du, ich möchte dir zusprechen, es gibt diese Hoffnung auf eine neue Erde, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerzen. Das wird alles nicht das letzte Wort haben im Leben von dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Und ich freue mich so sehr auf diesen Moment mit meinen Geschwistern, die noch hier sind oder die vielleicht schon gestorben sind, mit denen zusammen zu sein in dieser neuen Schöpfung, auf dieser neuen Erde. Dass ich ihre wiederhergestellten Körper sehen darf. Ich freue mich so sehr darauf, auf diesen Moment, wo ich mit den Menschen, die hier so gelitten haben, lange Gespräche führen darf. Und wir werden gemeinsam über diese neue Schöpfung staunen. Wir werden begeistert sein, weil Jesus für immer an unserer Seite ist. Ich freue mich auf den Moment, wo ich mit meinen Geschwistern an der Festtafel sitzen darf und von Jesus bedient werde. Er wird uns gut auftischen. Und da gibt es dann keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten mehr. Wir werden zusammen feiern. Vielleicht habt ihr gespürt, die Bibel beantwortet nicht alle unsere neugierigen Fragen zu dieser neuen Erde. Sie macht uns eher viel mehr Zuversicht und Hoffnung und sie will in uns eine echte Vorfreude wecken. Wichtiger als alle Fragen, wie das denn mal sein wird, ist einfach diese Gewissheit, dass diese neue Erde kommt. Die neue Erde, sie kommt, der Himmel wird die neue Erde sein. Und sie wird alles in den Schatten stellen, was du auf dieser Erde vielleicht schon so liebst, was uns Freude macht, was uns hier so erfüllt. Diese Wirklichkeit wird ganz real sein. Gottes Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Die Offenbarung ist kein Spekulationsbuch, sondern ein Buch, das uns trösten will. Zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, gab es viele Christen, die ganz enorm unter Druck standen wegen ihrem Glauben. Einige von ihnen waren auch Verfolgung ausgesetzt. Und diesen Christen und auch uns sagt Gott durch den Apostel Johannes in der Offenbarung, das Ende steht schon fest. Egal, was ihr gerade durchmacht, macht euch eins klar, das Ende steht schon fest. Das Ende ist in Gottes Hand und er wird einmal alles neu machen. Und wenn ich diese Ewigkeitsperspektive habe und weiß, Gott wird einmal alles neu machen, dann lebe ich anders. Ich glaube, das hat Auswirkungen darauf, wie wir in dieses Jahr 2026 reingehen. Es geht nämlich nicht darum, dass wir tatenlos rumsitzen oder einfach nur durch die Jahreslosung aufs Jenseits vertröstet werden. Denn wenn ich weiß, dass ich selber zum Sieger von dieser Geschichte gehöre, dann gehe ich doch mutig in das neue Jahr. Und dann packe ich die Dinge mutig an, die vor mir liegen. Aber ich darf das mit großer Gelassenheit tun, weil ich weiß, dass Jesus unsere Zukunft schon vorbereitet hat. Und sollte ich vielleicht im neuen Jahr scheitern, zum Beispiel, weil ich mir Dinge vorgenommen habe, die dann nicht so eintreffen, dann darf ich wissen, seine Gnade ist größer als mein Versagen. Gott will uns immer wieder begegnen, er will zu uns reden und deshalb sucht Gelegenheit, wie Gott das tun kann, in seinem Wort, das ihr in der Bibel lest oder dass ihr euch in der Gemeinschaft, in Gottesdiensten trefft, um zu hören, was er will, denn das ist die Kraftquelle, die wir hier haben. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2026 und habt das fest vor Augen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Amen.